Hallo und herzlich willkommen heute zur 86. Episode meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten. Bevor ich meinen heutigen Interviewgast begrüße, möchte ich auf die aktuellen Online-Live-Tastings mit exklusiver Winzerbeteiligung hinweisen. Zunächst mit spannenden Winzern aus Württemberg, mit Marcel Edler, Fabian Lassack, Olympia und Hannes vom Weingut Roderfahrt und Moritz Heidle. Anschließend startet mit Sven Leiner eine Verkostungsreihe mit Winzern aus der Pfalz. Das sind, wie ich finde, jeweils tolle Möglichkeiten, spannende Weine zusammen mit den Menschen zu verkosten, die sie gemacht haben. Und du kannst dabei sein, ohne die gemütliche Atmosphäre deiner eigenen vier Wände zu verlassen. So, nun aber zu meinem heutigen Interviewgast, den feinsinnigen Tüftler und ehemaligen Gymnasiallehrer Helmut Dolde. Ihn kannst du getrost als Mr. Silvaner ansprechen. Silvaner ist seine Leidenschaft. Obwohl früher mal die meist angebaute Rebsorte in Württemberg, findet man heute nur noch selten ausdrucksstarke Vertreter dieser, wie ich finde, wundervollen Varietät. Helmut Dolde und seine Frau Hedwig haben ihm von Anfang an die Stange gehalten. Sie sind nicht den offiziellen Empfehlungen der Verbände gefolgt, die Silvanerreben zu roden und durch Neuzüchtungen zu ersetzen. Die Entwicklungen der vergangenen Jahre ebenso wie die Folgen des Klimawandels geben ihnen recht. Und die Qualität dessen, was sie in Flaschen füllen, sowieso. Doldes wunderbar saftige und mineralische Silvaner schmecken ganz unterschiedlich, je nachdem, ob sie vom Vulkan oder vom Juraboden kommen. Und wenn Helmut Dolde vom Jurakalk zu erzählen beginnt, gerät er ins Schwärmen. Denn diese Bodenformation ist das große Alleinstellungsmerkmal der Weinbergslagen am Rande der Schwäbischen Alb und sonst hierzulande so nicht mehr anzutreffen. Sieht man mal vielleicht von ein paar Parzellen ab, die Hans-Peter Ziereisen im südlichen Markgräflerland bewirtschaftet. Auf über 500 Metern befindet sich das mit etwas mehr als 2 Hektar eher winzige Weingut und es gehört damit zu den höchstgelegenen in Deutschland. Bedingt durch den Klimawandel und auch wegen des Jurakalk in seinen Böden, die denen von Romane Conti verdammt ähnlich sind, hat Helmut Dolde inzwischen ein weiteres Projekt erfolgreich in Angriff genommen, nämlich das Projekt Spätburgunder. Nach ein paar Jahren des Lernens und Experimentierens weisen seine Pinots mittlerweile ein beachtliches Niveau auf. Sie kommen ungemein vital, saftig und subtil daher, mit seidiger Textur und delikatem Geschmack. Seine Devise in Weinberg und Keller lautet: wenig Technik und dafür umso mehr Idealismus, Handarbeit und Fingerspitzengefühl. Bühne frei für Mr. Silvaner, für Helmut Dolde aus Linzenhofen im Neufener Tal. Los geht's! So, lieber Helmut, das ist ja wunderschön, dass du heute mein Gast im Podcast bist. Ich freue mich sehr. Hallo, mein Lieber.
Ja, Wolfgang, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank auch, dass du den Blick auf ein vielen Leuten bestimmt unbekanntes Weinanbaugebiet lenkst.
Ja, dann ist halt gerade ein gutes Stichwort. Sag doch mal ganz genau, wo lebst und arbeitest du? Ich habe was vom Neufener Tal da mal gehört, aber wo genau ist das?
Also Neufner Tal ist am Rand der Schwäbischen Alb. Und zwar wir sind ungefähr 25 bis 30 Kilometer südlich von Stuttgart. Die Schwäbische Alb, die hat ja, die kann man sich ja vorstellen, wie so eine leicht schräg liegende Ebene, die in einer sehr zerklüfteten Linie aufzahnt. Und das ist dieser sogenannte Albrand. Da gibt es steile Abhänge. Und diese steilen Abhänge, die wurden traditionell früher mit Wein bepflanzt. Heute gibt es da sehr viele Streuobstwiesen und das größte Vorkommen in Europa. Und es gibt noch ein paar Inseln mit Weinbau. Und die, da sind wir jetzt hier im Neufner Tal.
Der Ort heißt Frickenhausen-Linsenhofen.
Frickenhausen, ne?
Okay.
Unser Ortsteil heißt Linsenhofen.
Linsenhofen. Und da habe ich mal gelesen, dass es bei euch da in der Region mal eine Zeit gegeben hat, wo der Weinbau doch mal noch eine andere Bedeutung hatte, auch quantitativ als heute. Wann war das?
Nun, das ging ungefähr bis so 1820, 1830. Da hat der Weinbau eine riesengroße flächenhafte Ausdehnung gehabt. Hing einfach damit zusammen, Wein war ein sehr besonderes, wertvolles Getränk, nicht unbedingt, weil er vielleicht damals besonders gut geschmeckt hat, aber es war einfach eines der wenigen gesunden und von Keimen nicht belasteten Getränken.
Mhm. Und welche Ausdehnung hatte er und zu welcher Zeit war das?
Also wir hatten bis ungefähr 1820 hatten wir eine Ausdehnung auf weit über 30 Hektar. Mittlerweile ist die Fläche geschrumpft auf das Filetstück, auf die beste Kernlage, und wir liegen jetzt bei 2,5 Hektar ungefähr, bei uns im Ort.
Okay, und was war damals der Grund, dass der Weinbau im Grunde genommen fast von der Bildfläche verschwunden ist?
Nun, das war nach diesen ganzen Krisen, jetzt ausgelöst durch die Einschleppung des Mehltaus, war 1823 war es eine Vulkaneruption in Indonesien, weit weg. Man kann es sich kaum vorstellen, aber dieser Vulkanausbruch des Tambora hat sich weltweit auf das Klima ausgewirkt. Es gab eine drastische Klimaverschlechterung durch sehr viel Staub in der Atmosphäre und besonders so die Grenzlagen, also die Weinlagen, die nicht allzu viel klimatische Reserven hatten, die eher im kühleren Bereich liegen, die sind natürlich dann sehr stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Als Folge davon sind große Hungersnöte ausgebrochen, weil natürlich nicht bloß der Weinbau jetzt in Mitleidenschaft gezogen wurde. Man muss sich vorstellen, da war also praktisch eine ganze Jahresdekade, die Landwirtschaft nur sehr schwer möglich machte. Man kann sich ja vorstellen, da kommt es natürlich zu Nahrungsmangel, Futtermangel für die Tiere.
Soziale Krisen.
Dramatisch. Ja. Und da war natürlich auch der Druck groß, Weinberge, die sowieso nicht produktiv waren in dieser Phase, dann zu roden zugunsten von Lebensmittelerzeugung. Und so wurden dann auch, obwohl Hanglagen, wurden dann sehr viele Rebflächen umgewidmet in Ackerflächen.
Verstehe. Also diesen Tambora hatte ich persönlich überhaupt nicht auf dem Schirm. Der war so, also 1815, sagst du, um diese Zeit.
23.
Oder 23, alles klar. Weil viel an Rebfläche ist ja in Deutschland verloren gegangen in der Zeit der Reblausplage. Also Ende dieses Jahrhunderts, 1880 richtig, folgende.
Das war dann später, ja.
Das war sehr viel später.
Aber um die Zeit waren schon diese beiden Pilze, Peronospora und Mehltau, da, die natürlich den Reben enorm zugesetzt haben als Neophyten, als Zuwanderer aus Nordamerika.
Ja, und es war ja auch in dieser Zeit sicherlich der Wein ein Luxusprodukt. Und wenn also Hungersnöte da sind, dann muss so ein Luxusprodukt im Zweifelsfalle hinten anstehen. Ne?
Ja, wobei ich denke, der Wein hat damals auch einfach der wurde auch in der Breite getrunken. Ich glaube nicht, dass es nur ein Luxusprodukt war. Es gab sicherlich herausragend gute Qualitäten, die dann luxuriös betrachtet wurden. Aber häufig war das einfach ein Grundlebensmittel deshalb, weil im Gegensatz zum Brunnenwasser, in Siedlungsnähe dann oft keimbelastet war, eben durch diese alkoholische Gärung und damals noch minimalen Alkoholgehalt. Der Wein wurde ja oft auch noch mit Wasser versetzt vor dem Vergären. Oder man hat zum Beispiel auch diese ausgepressten Trester nochmal mit Wasser aufgesetzt und nochmal ausgepresst. Und dieses niedrig alkoholhaltige Getränk, das war auf jeden Fall hygienisiert und unbedenklich.
Mhm. Und wenn wir jetzt einen großen Schritt machen, wann hast du denn, beziehungsweise du und deine Frau, angefangen, das Projekt Weingut zu starten?
Nun, wir hatten in der Familie, meine Eltern hatten einen kleinen Weinberg, das waren recht 200 Quadratmeter. Und das sieht man schon, wie zerstückelt bei uns die Flächen sind. Wir sind hier in Alt-Württemberg, sind Realteilungsgebiet. Das heißt, man hat in jedem Erbfall immer versucht, alle Erben möglichst gleich zu bedenken, hat Grundstücke aufgeteilt und so kamen natürlich unheimlich kleine Flächen heraus, die in der Bewirtschaftung natürlich irgendwann mal sehr schwierig waren. Und meine Eltern hatten so einen kleinen Weinberg, den sie nebenberuflich bewirtschaftet haben und die Trauben an die Weingärtnergenossenschaft hier im Tal abgeliefert haben. Und 1981 haben meine Frau und ich dann gesagt, wir bewirtschaften den Weinberg jetzt so als Hobby, neben meinem Beruf als Lehrer. Ich habe Biologie und Chemie unterrichtet. Mhm. Bewirtschaften wir denn so nach Feierabend als Hobby. Aber wenn wir schon einen Weinberg haben, dann wollen wir natürlich auch sehen, was rauskommt. Dann sollen die Trauben nicht in einen großen Topf wandern, zusammen mit anderen. Dann wollen wir wirklich sehen, was die Früchte unserer Arbeit sind.
Verstehe. Das heißt, ihr habt dann angefangen, nicht nur Trauben zu ernten und den Weinberg zu pflegen, sondern auch tatsächlich Wein in Flaschen abzufüllen.
Ja, wobei das natürlich am Anfang
nicht viel war.
Nicht viel war. Und vor allen Dingen, es war natürlich auch, ich muss schon ehrlich sagen, die ersten paar Jahrgänge, die waren sicherlich auch aus heutiger Sicht, würde ich wahrscheinlich da einen großen Bogen drum machen, wenn sie nicht unbedingt trinken wollen. Das war natürlich schon am Anfang mit ein bisschen Versuch und Irrtum. Das heißt,
es braucht Lernprozesse.
Natürlich. Man stellt sich, ich habe mir das am Anfang natürlich viel leichter vorgestellt. Bei uns gab es hier in der Region gibt's die Tradition des Mostmachens aus Äpfeln. Apfelsaft wird in Fässern vergoren und das ist eine einfache Geschichte. Das sperrt man in das Fass rein und irgendwann nach Weihnachten fängt man an zu trinken. Ein Fass ist ein bisschen besser wie das andere vielleicht, aber es hat mehr oder weniger, hat es immer so halbwegs funktioniert. So ähnlich dachte ich mir das beim Wein auch. Mhm. Aber es war natürlich nicht so. So ein Wein ist viel, viel sensibler, reagiert viel stärker auf irgendwelche.
Wenn du dich jetzt im Nachhinein erinnerst, was waren denn dann sozusagen die Meilensteine auf dem Weg hin zu einem anständigen Wein, der dir dann auch richtig gut gefallen hat?
An und gut, ich musste mir hin das Know-how der Kellerwirtschaft einarbeiten als Autodidakt in einer Region, wo es eigentlich kaum Expertise gab im Weinausbau. Weil es gab die Genossenschaft, die fast die gesamte Traubenmenge erfasst hat. Diese Trauben wurden dann in der Genossenschaft nur gepresst, der Wein aber dann in die Zentralkellerei transportiert von der WZG, von der Württembergischen Zentralgenossenschaft. Und dann kamen die abgefüllten Flaschen irgendwann mal wieder. Das heißt, es gab hier in der Region eigentlich auch niemanden, den man fragen konnte oder mit dem man sich da jetzt austauschen konnte. Und so habe ich mir halt natürlich viel angelesen, viel probiert und irgendwann später habe ich natürlich auch versucht, dann Kollegen zu fragen. Und entstand dann halt, wurde ich halt mit der Zeit natürlich auch sicherer in meiner Weinbereitung. Aber das ist natürlich ein Prozess, da lernt man ständig dazu. Wer irgendwann mal sagt, jetzt kann ich es, jetzt beherrsche ich das, der hat verloren. Also das ist ja, das, jedes Jahr bietet da neue Herausforderungen. Man lernt da jedes Jahr neu dazu. Und aber jetzt mittlerweile sind unsere Weine natürlich, sind wir schon mehr zufrieden wie am Anfang.
Ja, das sind fantastische Weine. Ich habe mich ja selbst überzeugen können. Das ist jetzt heute etwas, was ich tatsächlich auch überregional zeigen kann. Aber wie lief diese Entwicklung? Habt ihr euch dann auch vergrößert? Habt ihr Flächen zugepachtet?
Also wir sind ja ein klassischer Nebenerwerbbetrieb und natürlich mit 2A, 200 Quadratmeter. Das ist natürlich schwierig, da jetzt irgendwo ein fünfstelliges Gärgebinde dann voll zu bekommen. Das heißt, wir haben dann angefangen, so ein paar kleine Weinberge dazu zu kaufen. Das war am Anfang, war das ganz, ganz schwierig, weil die einfach keine Weinberge auf dem Markt waren. Und auf der anderen Seite war es so, dass ich natürlich im Hauptberuf in der Schule unterrichtet habe. Und da war natürlich das Zeitbudget natürlich knapp. Vor allen Dingen die Arbeit im Weinbau, die verteilt sich natürlich ein bisschen ungleichmäßig. Und diese Arbeitsspitzen, die waren schwierig zu bewältigen. Deshalb haben wir eine kleine Fläche selber bewirtschaftet. Und irgendwann haben wir das geschafft, ein paar sehr gute Winzer aus der Genossenschaft, von der Genossenschaft abspenstig zu machen. Wurde am Anfang natürlich nicht gern gesehen. Und mit denen haben wir einen Bewirtschaftungsvertrag abgeschlossen. Das heißt, die haben dann nach unseren Vorgaben, entsprechend unseren Vorstellungen, ihren Weinberg bewirtschaftet, die Trauben erzeugt und uns dann die Trauben abgegeben und den Keller, damit wir einfach im Keller dann ein bisschen mehr Volumen hatten, um einfach auch deshalb, um jetzt einfach so önologische Ideen dann besser ausleben zu können.
Zum Beispiel?
Einfach ein bestimmtes Grundvolumen. Wir haben zum Beispiel verschiedene Böden. Und der Silvaner reagiert sehr stark auf den Boden. Und das äußert sich natürlich dann auch in dem entsprechenden Weinstil. Aber um jetzt dann diesen Boden auch in einer Flaschenfüllung nachher dann zum Ausdruck zu bringen, braucht man halt einfach, wenn man drei verschiedene Böden hat, braucht man eigentlich drei Fässer mit Wein. Und das heißt, man braucht dann logischerweise natürlich auch eine größere Traubenerzeugungsgrundlage. Und der Keller, der war jetzt eigentlich von der Arbeitszeitverteilung her unkritischer wie der Außenbetrieb. Das konnte ich dann besser mit meinem Hauptberuf in Einklang bringen. Klar, ob ich im Keller tagsüber arbeite oder abends und bei Nacht und das Licht anmache, das ist ja jetzt erstmal egal. Während draußen im Weinberg, da kann ich halt zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang dann was tun.
Also Helmut, das heißt, du hast deinen Beruf als Lehrer, hast du nie aufgegeben?
Nein, den habe ich mit Leidenschaft und Begeisterung gemacht. Und da war jetzt also diese Arbeit in dem Beruf des Winzers war eine gute Ergänzung, eigentlich eine ideale Win-Win-Situation für beide Seiten. Also da hat meine schulische Arbeit sicherlich profitiert davon und auf der anderen Seite habe ich natürlich auch von meiner Ausbildung und auch im schulischen Bereich dann im Bereich Weinbau profitiert. Und profitiere immer noch.
Ja, die schulische Praxis, wie stelle ich mir das vor? Hast du ab und zu mal Sensoriktrainings in der Schule gemacht? Hast du Wein für die Kollegen mitgebracht?
Na gut, weil das hatte ich jetzt, klar, ich hatte jetzt ein paar sehr weinaffine Kollegen, mit denen wir viel probiert haben, das ist ja das A und O, das ist auch die schöne Seite vom Winzerberuf. Also das, man muss einfach viel probieren und da muss man sich auch mit interessierten Leuten drüber austauschen. Es geht nicht darum, dass man sich da einen schönen Abend macht, sondern das, man muss ja irgendwann versuchen, sich da einfach dann sensorisch dann ein bisschen zu schulen und auch einfach das Gesamtspektrum, das an Weinen möglich ist bei einer Rebsorte, das muss man einfach auch mal ertrinken. Und da waren also ein paar interessierte Kollegen und Freunde waren natürlich da eine sehr, sehr gute Hilfe dabei. Mein, natürlich war jetzt von Schülerseite war natürlich immer der große Wunsch, da jetzt irgendwas zu probieren, aber mit gebotener Zurückhaltung.
Ja gut, aber es hätte ja auch Arbeitseinsätze zum Beispiel im Weinberg von so einer Schulklasse mal geben können.
Ja gut, wir haben jetzt mal in einer Projektwoche, habe ich mal mit Schülern, haben wir ein Naturschutzprojekt gemacht, da haben wir dann eine Trockenmauer gemacht. Das sind Dinge, die einfach die vertretbar waren. Also das ist klar, ich kann jetzt natürlich keine Schüler für meine privaten Belange einspannen.
Nein.
Aber das habe ich auch nie gemacht. Aber jetzt gerade so ein Naturschutzprojekt, wo jetzt also eine Trockenmauer so als Lebensraum für wärmelebende Pflanzen und Tiere gebaut wurde, das war natürlich schon eine gute Geschichte.
Und nun bist du aber schon aus dem Schuldienst mittlerweile ausgeschieden, ne?
Das ist richtig, ja.
Und danach hast du dann diese Verträge mit den privaten Winzern fortbestehen lassen oder wie läuft?
Das ist richtig, ja. Die existieren weiter, weil man jetzt einfach dann ich jetzt noch sehr viel mehr Energie in die Kellerwirtschaft reinsteckt. Unser Weinbau selber auch, der ist kaum mechanisiert. Wir machen sehr viel in Handarbeit, ist also reines Handwerk, minimaler Technikeinsatz, genauso im Keller. Und das alles braucht unwahrscheinlich viel Zeit. Und wir haben jetzt immer noch solche Bewirtschaftungsverträge. Wir bewirtschaften selber jetzt natürlich mittlerweile etwas mehr, das ist klar, weil einfach dann auch mehr Kapazität da war. Aber wir heißt dann einfach auch, es hat sich da auch ein Netzwerk mit vielen Freunden entwickelt. Und wir viel Handwerk heißt viel Arbeitsstunden und auch Arbeitsspitzen. Und das sind immer dann jetzt so ein paar Freunde mit dabei, die dann helfen und Hand anlegen und Spaß dran haben. Und wir, es ist dann wirklich, das ist dann ein großes Gemeinschaftsprojekt eigentlich. Ich sehe das jetzt nicht unbedingt als unseren Betrieb an, sondern der ist eigentlich nur möglich, weil jetzt meine Frau, Familie, viele Freunde das unterstützen und tragen und auch ihren Einsatz dann und ihr mitprobieren und mitdenken dann unser Projekt Bergwein.
Bergwein, also ein überfamiliäres Projekt, das auch andere Leute einbindet, klingt wunderschön. Hast du denn auch den Eindruck, dass seit du jetzt noch ein bisschen mehr Zeit investieren kannst, du den Weinen, sagen wir mal, auch noch einen Tick mehr an Feinschliff verpassen konntest?
Eindeutig ja. Das lässt sich sensorisch belegen. Es zeigt sich auch in der Rückmeldung von diversen professionellen Verkostungen. Da sind wir schon, glaube ich, noch mal ein Stück weitergekommen. Es gibt ja da unendlich viele Stellschrauben, die man betätigen kann auf dem Weg zu einem möglichst guten Wein und jedes Schrauben an einer so einer Stellschraube bedeutet natürlich Zeitaufwand, Einsatz und jetzt sind wir natürlich gegenüber früher schon ein bisschen in einer luxuriöseren Situation, dass wir uns die Zeit nehmen können. Deshalb ist einfach auch bei uns die Devise, die Weinqualität, die bei uns möglich ist, die steht im Vordergrund, weit vor einem Wachstum. Also man könnte jetzt nachher auch sagen, ich nutze jetzt diese gewonnene Kapazität, um vielleicht einfach dann zu wachsen, mehr Wein zu erzeugen. Wir haben eigentlich genau das Gegenteil gemacht. Wir versuchen mit dem vorhandenen Volumen, der vorhandenen Fläche dann einfach die Weinqualität noch besser hinzukriegen.
Wann bist du denn zufrieden mit dem, was du dann später in der Flasche vorfindest? Wie muss so ein Wein sein?
Das war ich noch nie. Also, es gibt immer irgendwas zum Meckern. Ja. Und das liegt vielleicht auch ein bisschen an der Mentalität des Schwabens, dass man immer irgendwo herumfällt. Also den absolut perfekten Jahrgang, den wird man wahrscheinlich nie im Keller haben. Man freut sich natürlich schon über die eine oder anderen gut geratenen Tropfen.
Das ist ja so, dass ganz viele Winzer sagen, ich möchte einen Wein machen, der authentisch ist, der Ursprungstypizität zeigt. Ist das auch eins deiner Ziele?
Ja, natürlich. Ich habe das vorher Stichwort Ernten von einem besonderen Bodentyp. Das ist ja eine Geschichte. Und dann haben wir natürlich durch unseren handwerklichen Einsatz, bringen wir da schon sehr viel Potenzial aus dem Weinberg in Richtung Flasche, weil viele große Betriebe, die eine große Schlagkraft haben, die haben natürlich immer zu kämpfen mit technischen Artefakten. Das heißt, wenn man Maschinen einsetzt, hat man natürlich immer mit so ist man zwar schnell, hat viel Kapazität, aber man hat immer wieder irgendwelche Kollateralschäden in Form von Feindrub, den man einfach durch Bewegung zum Beispiel der Trauben, der Maische erzeugt. Solche Dinge muss man dann ja nachher auch wieder in den Griff kriegen. Und wir waren am Anfang eigentlich ganz unglücklich drüber, dass wir unsere Trauben, natürlich selbstverständlich alle von Hand gelesen, im Weinberg gleich selektiert, ohne Sortierband, sondern da wird eben jeder Trauben ein paar Mal in der Hand umgedreht und dann so geputzt. Da kommt nur das in den Eimer rein, was man auch essen möchte. Und dann wird es dann gequetscht, kommt in die Presse rein und da konnten wir uns keine Pumpe leisten. Mhm. Wir haben das mit Eimern geschöpft. Und irgendwann mal gab es einen Riesling-Wettbewerb im Rheingau. Es ging um die Top 10 des Rheingaus und da hat ein Projektwein aus Geisenheim war auf dem ersten Platz und bei diesem Riesling wurde genau das gemacht, was wir machen. Die haben ja alles von Hand gemacht und haben so als eine Feindrub vermieden und da hat es mir gedämmert, dass das, was ich eigentlich immer als Mangel und als lästig angeguckt habe, eigentlich ein ganz, ganz großer Qualitätsfaktor sein kann. Neben anderen.
Jetzt müssen wir aber nochmal, wenn du schon sagst, dir kommt es darauf an, dass du die Besonderheiten deiner Lagen auch in die Flasche bekommst. Ich habe ein bisschen rausgehört, zwei Besonderheiten. Das eine ist dieses marginale Klima aufgrund der relativen Höhe deiner Lagen. Und das andere hast du auch mal ganz kurz angedeutet, müssten wir vielleicht nochmal vertiefen, nämlich die Besonderheit eurer Böden.
Böden, ja. Okay. Also das sind zwei wirkliche Alleinstellungsmerkmale. Die Weinberge gehen bei uns über 530 Meter hoch. Das sind so die höchsten in Deutschland mit. Meter hin oder her. Also das, der absolut höchste liegt, glaube ich, in Deutschland bei knapp über 540. Da kommt es auch nicht drauf an, wie beim sportlichen Wettbewerb um die letzten Zentimeter, sondern entscheidend ist, hohe Lage bedeutet sehr starke Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht. Und diese kühlen Nächte, die signalisieren bei reifen Trauben die Freisetzung der Aromastoffe. Das heißt, wenn wir kriegen bei uns gegenüber einer heißen Lage mit wärmeren Nächten, kriegen wir die Aromen schon auf einem niedrigeren Zuckerniveau. Das heißt, wir kriegen aromatische Weine mit weniger Alkohol. Zusätzlich wird bei Nacht die Säure abgebaut, die Äpfelsäure. Sind die Temperaturen bei Nacht kühler, ist dieser Säureabbau schwächer. Ein hoher Säuregehalt, der natürlich harmonisch ist, bedeutet, dass der Wein eine Frische und Eleganz hat und eine Rasse hat, weniger breit, nicht breit und plump ist. Unsere Stilistik, also bei uns in unserem Kleinklima ist die folgende Stilistik möglich. Leicht, frisch, elegant, mit Finesse, viel Duft. Mhm. Zweite Geschichte, das ist der Boden. Das zweite Alleinstellungsmerkmal. Wir sind die einzige Stelle in Deutschland, wo Juraböden in ungestörter Schichtfolge mit Reben bestockt sind. Mhm. Es gibt im Markgräflerland der Hans-Peter Ziereisen, der hat da seinen Isteiner Klotz, da ist ein Kalkjurabrocken in das Rheintal abgesunken, wo Reben draufstehen hat. Aber Juraböden mit Reben gibt es in der ungestörten Schichtfolge nur bei uns. Und interessant, genau die gleichen Böden, die streifen jetzt so Richtung Süden und Westen und Osten aus. Und man findet genau die gleichen Böden in Burgund wieder.
Okay.
Und wir haben bei uns einen Bodentyp, der dem von Burgund entspricht. Wir haben also diese Jura-Schichten, den weißen Jura, den oberen Jura, den mittleren Jura, stehen die Reben besonders im mittleren Jura. Das würde dann in Burgund so ungefähr der Côte Chalonnay entsprechen. Und die höheren Lagen bei uns, die sind durchaus mit der Côte d'Or vergleichbar. Mhm. Also Romanée-Conti, die Lage, wo Romanée-Conti liegt, die entspricht ungefähr dem oberen Bereich der Neufener Weinberge.
Mein lieber Mann, was
wo wir auch Reben haben.
Was für ein Potenzial, sicherlich dann auch für den Spätburgunder, oder?
Natürlich, hat sich jetzt zu einem neuen Hobby entwickelt. Also wir haben jetzt natürlich diesen Kalk im Boden, wir haben das Eisen im Boden. Das sind genau die Dinge, die einfach so im Wein Rasse, Eleganz und Kraft geben. Und deshalb haben wir uns bei uns jetzt auch angefangen mit Spätburgunder. Waren ja früher eigentlich ein klassisches, fast reines Weißweingebiet. Mit Rotwein haben wir uns überhaupt nicht ausgekannt. Das gab es einfach nicht. Letztendlich daran, weil vor diesen doch stärker jetzt einsetzenden Klimaveränderungen die Bedingungen für die Rotweinerzeugung dann einfach
war zu kalt, ne?
Ja, ja, ungünstig
ja,
waren.
Ja, ja. Ja, ja.
Und jetzt hat sich natürlich mittlerweile geändert und mittlerweile kriegt man bei uns sehr beachtliche Spätburgunder Rotweine hin. Aber es war natürlich ein mühsamer Weg zu guten Spätburgundern, weil die Art der Weinbereitung, na, die eine völlig andere ist.
Hm. Jetzt hast du mühsam dich in das Handwerk des Weißweinbereitens eingearbeitet und dann sozusagen fängst du später dann nochmal ein zweites Projekt an, wo ja der Lernprozess auch wieder nicht bei Null losgeht, aber doch wieder, ja, ist ganz anders als Weißweinbereitung, ne?
Ja, aber das war eine Herausforderung. Ne? Natürlich haben wir am Anfang mit Spätburgunder experimentiert und wir fanden es auch alle ganz interessant. Andere Leute, Fachleute, die das probiert haben, den Wein probiert haben, fanden es dann weniger interessant. Und so wuchs dann halt irgendwann mal das Bedürfnis auch, sich hier dann irgendwo, Weine zu zeigen, die mit denen man sich da
gerne zeigen wollte,
nicht verstecken muss.
ja.
Und ja, das mit da ist natürlich jetzt dieses Rotweinmärchen Deutschland. Das ist natürlich schon ein bisschen zu hinterfragen. Ich meine, in Deutschland gibt es natürlich nicht so viel Rotwein. Expertise. Man hat bei uns Rotweine einfach anders gemacht wie in den romanischen Ländern. Hatte auch einfach eine andere Vorstellung von Rotwein. Das heißt, so dieser leichte Rotweintypus, der war bei uns auch am Markt gefragt. Und jetzt heute ist natürlich schon liegt die Messlatte ein bisschen woanders und man versucht heute natürlich auch Rotweine zu machen, die auch in romanischen Ländern erzeugten Rotwein irgendwo ein bisschen mithalten können. Und jetzt, klar, bei uns war der Fokus von Anfang an drauf. Wir wollten jetzt nicht einen Spätburgunder machen, der neben Spätburgundern in Deutschland steht, sondern wir haben gleich von Anfang an geguckt, wie schmeckt ein Spätburgunder in Burgund und was können wir jetzt? Klar haben wir haben nur den gleichen Boden, aber unser Klima ist natürlich doch ein bisschen anders.
Deutlich anders, ja.
Höher, ja. Etwas weiter nördlich, deutlich kühler.
Und neben dem Spätburgunder hast du ja eine zweite Leidenschaft. Es hat mal jemand gesagt, den Helmut Dolle, den kannst du auch als Mr. Silvaner ansprechen und der zuckt da nicht zusammen. Das gefällt ihm. Was ist da dran?
Also Silvaner war unser erster Weinberg, diese 200a, das waren Silvaner. Und am Silvaner haben wir irgendwo in Narren gefressen, weil wir einfach gemerkt haben, dass der unheimlich gut auf Jahrgangsunterschiede reagiert und später auch festgestellt haben, dass er die verschiedenen Böden sehr gut zum Klingen bringt, zum Ausdruck bringt. Und wir haben dann dem Silvaner die Stange gehalten und auch Silvaner nachgepflanzt und zu Zeiten, als die Genossenschaft bei uns propagiert hat, den Silvaner zu roten und zu ersetzen durch moderne Sorten, Neuzüchtungen. Und also wir waren echt hier in der Region der einzige Betrieb, der beim Silvaner dann aufgestockt hat. Und das hat uns natürlich auch, im Nachhinein war das auch eine interessante Geschichte.
Sehr weitsichtig.
Wir konnten hier Silvaner anbieten. Für einen Markt, der eigentlich relativ leer war. Silvaner ist ein toller Essensbegleiter, weil er Kraft hat, Struktur hat, Duft hat, aber von nichts zu viel. Der ist nie übergewichtig fett, der ist nie extrem in seiner Duftigkeit, die Säure ist fein balanciert, er ist sehr vielseitig als Essensbegleiter einzusetzen. Ein Schweizer Journalist hat mal gesagt, für ihn ist der Silvaner das Schweizer Taschenmesser unter den Weißweinen, das einen unheimlich hohen Gebrauchswert hat. Und das ist eigentlich das Besondere und das hat uns dann eigentlich auch geholfen, aus dem weißen Flecken, was die Weinlandschaften anbelangt, mal so ein bisschen den Kopf rauszustrecken und auch Beachtung, also auch eine gewisse ein gewisses Aha-Effekt bei manchen außerhalb unserer Region auszulösen.
Es gibt ja Regionen, wenn es dann sehr warm auch mal wird, dann kann der Silvaner durchaus auch mal ein bisschen in die Breite gehen, ne? Oder wenn man zu spät erntet. Deswegen glaube ich, ist das bei euch unter diesen relativ kühlen Bedingungen ja nachgerade ideal für diese Rebsorte.
Der wächst bei uns eigentlich noch relativ, einfach von seinen Klimaansprüchen her noch relativ gut, günstig. Also wir haben bei uns, also wenn man jetzt in den wärmeren Regionen dann über eine sehr, sehr frühe, mit einer sehr frühen Lese zu tun hat, Lese bei noch viel zu hohen Temperaturen, dann sich dann überlegt, ob die Sorten überhaupt noch funktionieren, ob man nicht Sorten braucht, die einfach eine längere Reifeperiode benötigen, damit die einfach wieder später dran sind und so zum Klima passen. Das Problem stellt sich bei uns nicht. Wir können mit klassischen Sorten, die rutschen bei uns jetzt ins Optimum rein. Was in der Vergangenheit sicherlich mal anders war, da hatte man wirklich oft zu tun, dass die Trauben überhaupt richtig reif wurden. Ja. Mittlerweile ist das eine sichere Bank, das funktioniert bei uns jetzt ganz gut. Und bei uns braucht sich momentan noch keiner Gedanken machen, ob er da jetzt dann irgendwelche später reifenden Sorten mit Gewalt anbauen muss.
Also du hast Spätburgunder im Anbau, du hast Silvaner im Anbau. Ich glaube noch ein bisschen Riesling, ja, okay.
Ja, nicht bloß ein bisschen, Riesling haben wir ganz schön. Und okay. Also in den letzten zwei Jahren, das waren jetzt wärmere Jahre, also wurde der Riesling fantastisch.
Okay.
Entschuldigung, dass ich jetzt hier dieses Wort gebrauche, das höre ich lieber von anderen, als dass ich selber im Mund nehme. Aber wir haben jetzt wir werden jetzt im Frühjahr zwei sehr interessante Rieslinge füllen. Also wenn ich dann abends so mal im Keller so mal durchlaufe und nach dem Rechten schaue, das sind auch immer die Tanks, wo ich mir dann eine kleine Bodendecke im Glas dann noch gönne. Und also auch Riesling funktioniert sehr schön. Weißburgunder haben wir noch.
Was hältst du davon, Helmut, wenn wir mal ein Online-Tasting zusammen machen? Und ich meine Kunden einlade und du dazu kommst und wir deine Weine probieren. Das fände ich eine schöne Idee.
Das würde sich natürlich wäre eine sehr feine Sache. Da könnte man natürlich sehr schön und auch ganz konkret zeigen, was einfach die Besonderheiten unserer Region sind und auch einfach das, was wir bis jetzt einfach theoretisch erörtert haben, das könnte man dann wirklich dann auch nachschmecken.
Das halten wir fest. Und sicherlich wäre dann auch, oder dann würde auch gefragt, wie arbeitest du im Weinberg? Ich weiß, dass du dich nicht bio oder öko zertifizieren lässt, aber du arbeitest im Grunde genommen doch sehr nah dran, oder?
Das ist richtig. Also wir sind sehr stark direkt vermarktungsorientiert und haben einen relativ guten Kontakt, persönlichen Kontakt zu unseren Kunden. Die bekommen dann auch sehr viel Information zu den Weinen. Wir brauchen deshalb dieses Zertifizierungslabel nicht. Das hilft sicherlich in der Vermarktung enorm, wenn ein Wein irgendwo im Regal steht, wo eigentlich nur visuell entschieden wird, welcher Wein dann gekauft wird. Wir arbeiten frei. Das ist ja auch irgendwo ein bisschen Mentalitätssache. Ich im Bereich biologischen Anbau, da gibt es ganz tolle Ansätze. Die kann man kopieren. Es gibt natürlich auch Ansätze, die sind und Dinge, die sind mir dann zu dogmatisch, zu wenig ein bisschen rückwärtsgewandt, manchmal fast, und zu wenig offen auch für neue Erkenntnisse und Prozesse dauern zu lang, bis sich eine Erkenntnis durchsetzt. Und da möchte ich mir einfach meine, für unseren kleinen Hobbybetrieb, möchte ich mir den Freiheit, die Freiheit, selber zu entscheiden und mich nicht an irgendwelche Verbandsrichtlinien anzulehnen müssen. Das möchte ich mir offen halten.
Das lasse ich jetzt mal einfach so stehen, wenngleich ich immer mal wieder auch mit Winzern in der Welt rede, die dann auch Ähnliches sagen. Ich weiß es von dir anders, aber wo man dann das Gefühl hat, Mensch, für eine gewisse Transparenz und Ehrlichkeit wäre eine Zertifizierung eigentlich gut, weil reden kann man viel, ne? Wo ist das Problem?
Das liegt natürlich klar, wenn man eine bestimmte Betriebsgröße hat, kann man das natürlich nicht mehr, den Aufwand, das zu kommunizieren, das ist natürlich nicht mehr im 1:1 Gespräch leisten. Also das, wo man wirklich dann persönlich überzeugen kann oder das auch zeigen kann. Also wir machen immer wieder Gänge durch die Weinberge und erläutern unsere Arbeit. Das ist und da können wir unsere Kunden, und es gibt ja dann daraus resultieren natürlich auch die Mund-zu-Mund-Propaganda, da können wir unsere Kunden eigentlich von unserer Arbeit gut überzeugen. Was für mich jetzt momentan noch das ganz große Problem ist und die Hemmnis für diese Zertifizierung, das ist der Einsatz von Kupfer, den ich in meinen Weinbergen unbedingt vermeiden möchte. Ich habe also einfach so eine Idee. Weinberge werden bei uns stehen auf der gleichen Fläche. Seit ungefähr dem Jahr 1000 sind die bei uns nachgewiesen. Lückenlos durch, eine Monokultur. Und ich hoffe, dass auch noch viele Jahrhunderte Weinbau bei uns möglich ist. Und mein Prinzip ist, ich möchte die Weinberge an die nachfolgende Generation in mindestens dem gleichen Zustand oder in einem besseren Zustand übergeben, als ich sie selber angefunden habe. Und da kann ich kein Schwermetall im Boden ablagern. Das ist einfach für mich eine Sache, die ich die zu meinem Prinzip, zu meiner Vorstellung vom verantwortungsvollen Umgang mit der Natur in unserem Rahmen nicht passt. Das meinen wir, dass wir das besser hinkriegen.
Das heißt, statt Kupfer, was wird bei dir eingesetzt?
Das arbeiten wir mit Pflanzenstärkungsmitteln und nach einem Prognosemodell, das sich auf Wetterdaten stützt, setzen wir dann organische, synthetische Mittel mit einem gut untersuchten Abbauverhalten, nicht alle, nur bestimmte, punktuell gezielt in einer reduzierten Dosis, gestützt eben durch die Pflanzenstärkungsmittel, ein, um das Kupfer zu ersetzen, mit dem Gedanken, dass wir da eben keine Rückstände dann.
Verstehe. Was können denn an dieser Stelle diese effektiven Mikroorganismen leisten?
Also wird gerade natürlich viel diskutiert. Ich bin jetzt gelernter Naturwissenschaftler und als solcher ist mir die Bodenmüdigkeit und auch das Bodenleben, das ist mir natürlich ganz, ganz arg
liegt dir am Herzen,
und,
ja.
Und ich arbeite natürlich auch gezielt dran, um die Bodenfruchtbarkeit zu verbessern. Es geht ja darum, die Folgen dieser Monokultur zu bewirtschaften. Einmal hat man eine Humuswirtschaft. Wir düngen mit Humus. Humus setzt Nährstoffe dann frei, wenn die Bodentemperatur hoch ist und wenn die Reben wachsen können, dann können diese Nährstoffe gleich verbraucht werden. Bringe ich einen Kunstdünger, habe ich auf einen Schlag unheimlich viele Nährstoffe da, die mobil sind, wasserlöslich sind, ausgewaschen werden können. Schlecht. Dann stellt sich im Boden auch immer wieder ein Gleichgewicht ein, wenn ich also Stickstoff künstlich dünge? Stimmt mein Verhältnis zwischen Kohlenstoffanteil im Boden, also diesem Dauerhumus und dem Stickstoffangebot nimmer, dann fangen Mikroorganismen an, Humus verstärkt abzubauen. Das heißt, jede mineralische Düngung ist eigentlich ein Humusräuber. Und den Humus brauche ich wiederum, um meine Nährstoffe festzuhalten und vor allen Dingen auch, um Wasser zu speichern, damit ich dann in Trockenphasen eine bessere Wasserreserve habe. Und jetzt kann ich jetzt einfach über gezielte Humusgaben und auch, wir kriegen jetzt von einem Köhler, kriegen wir jetzt zum Beispiel das Abdeckmaterial von Kohlenmeilern, wo sehr viele Holzkohlereste drin sind. Mit solchen Dingen kann ich natürlich meine Speicherkapazität, mein Bodenleben relativ günstig beeinflussen. Und du hast jetzt gefragt nach diesen effektiven Mikroorganismen. Das sind im Grunde genommen sind es Milchsäurebakterien. Man kann Humus aerob kompostieren. Man kann es aber auch silieren, wie es zum Beispiel jetzt so Grassilo oder Maissilo für die Rindviehfütterung ist. Und im Grunde genommen sind es Milchsäurebakterien. Ich habe da jetzt das mal in der Reihe ausprobiert. Ich glaube, entscheidend ist, dass man nachher einen idealen Humusgehalt hat. Diese Milchsäurebakterien, das sind Anaerobier. Die wachsen nur, wenn Sauerstoff fehlt. Ich will aber eigentlich einen gut belüfteten Boden mit Bodenporen, wo Sauerstoff reinkommt. Und da werden sich diese effektiven Mikroorganismen nicht wohlfühlen, weil da Sauerstoff da ist. Also meine Einschätzung ist, dass ich mit einem guten Humuswirtschaft mit den im Boden natürlich vorkommenden Bakterien, wenn ich die gut füttere, gut zurechtkomme. Und wenn ich jetzt mal einen Kompost herstelle, ist das anders. Wenn ich da jetzt zum Beispiel eine Milchsäuregärung mache und dann diesen vergorenen Kompost ausbringe, dann wird er aber nachher im Boden wieder mit Luftsauerstoff weiter umgesetzt. Ich glaube nicht, dass da diese Milchsäurebakterien groß überleben.
Okay. Nun wird ja noch eine Frage, weil ich immer wieder auch damit konfrontiert werde. Es gibt neue Ansätze, neue Methoden in der Weinbergsarbeit. Da ist zum Beispiel eine Sache, die finde ich ganz interessant, und zwar der sanfte Rebschnitt. Ist das etwas, das dich interessiert? Vielleicht sogar schon mal hast du es selbst ausprobiert?
Natürlich arbeiten wir damit. Und wir haben das auch. Wir versuchen das. Die Prinzipien, die sind eigentlich eingängig, und die setzt man in einer guten Weinbergsarbeit um. Der sanfte Rebschnitt ist dann eigentlich wichtig, wenn man einen Rebstock hat, an dem nur eine Rebe dran steht. Wenn das ist arbeitswirtschaftlich günstig, ein Rebstock, eine Rebe, die man biegt. Jetzt wird nur die, eigentlich im Grunde genommen ist nur die Hälfte vom Rebstamm, wo die Rebe abzweigt. Da sind diese Leitbahnen gefordert, werden gut durchspült. Und die andere Seite, wo also keine Rebe mehr steht, da bilden sich die Leitbahnen zurück, und die sind auch dann jetzt gefährdet für Pilzinfektionen. Deshalb muss man jetzt beim sanften Rebschnitt muss man versuchen, dass man einfach mal die Seiten wechselt beim Rebstock. Und wir haben dieses Problem eigentlich deshalb nicht, weil ich mir den Aufwand mache, an jedem Rebstock zwei kurze Reben statt einer langen dran zu schneiden. Jeweils idealerweise eine auf jeder Seite. Dann habe ich meinen Rebstock gleichmäßig belastet. Hat einen zweiten Vorteil, wenn man sich die Trauben anguckt, die sich entlang einer Rebe entwickeln, sind die Trauben, die in der Nähe vom Stamm sind kleiner und besser. Und je weiter man rauskommt, umso größer werden die Trauben, die Qualität nimmt ab.
Okay.
Und wenn ich jetzt zwei kurze Reben habe, habe ich zweimal den Qualitätsbereich und vermeide die. Da geht es um Nuancen. Das ist, macht nicht viel aus, aber es ist einfach auch ein kleines
Baustein,
Detail,
ja,
das nachher eine gute Weinqualität bringt. Da habe ich zweimal den Qualitätsbereich, habe aber natürlich eine doppelte Arbeit. Ich muss zwei Reben anschneiden, muss zwei Reben binden. Das heißt natürlich mehr Zeitaufwand.
Helmut, wenn du in die Zukunft guckst, gibt es da aus deiner Sicht heute schon neue Projekte, neue Ideen, die sich abzeichnen? Das ist der eine Teil der Frage. Und der andere, welche besonderen Herausforderungen siehst du jetzt schon auf dich, auf euch zukommen, auf die Weinwirtschaft, auf die Winzer vielleicht sogar insgesamt?
Also wir werden noch stärker als in der Vergangenheit werden wir auf einen verantwortlichen Umgang mit der Natur Wert legen müssen. Da haben wir jetzt schon über viele Jahre weg viel Erfahrung. Dann wird man natürlich auch den Biotopcharakter des Weinbergs stärker ins Blickfeld rücken müssen und da gehören, also wir haben jetzt zum Beispiel einen großen Bestand an Trockenmauern, die wir pflegen. Dieser Naturraum muss, der hat, da geht es jetzt einfach, wenn man jetzt über Artenschutz redet, muss man natürlich auch Lebensräume erhalten oder unter Umständen sogar neue zusätzlich schaffen. Da hat die Landwirtschaft in der Zukunft sicherlich eine große Aufgabe. Und das ist für uns war immer schon wichtig, aber das wollen wir auch weiter pflegen. Dann, klar, ist verantwortungsvoller Umgang mit der Natur. Das heißt, Weinberg ist ja eine Kulturlandschaft. Ich mache das ja jetzt, man bewirtschaftet ja einen Weinberg jetzt nicht zu karitativen Zwecken, sondern man möchte Trauben erzeugen. Aber man muss natürlich auch wissen, was das für die Natur bedeutet, wenn man jetzt hier der Natur jetzt diese Monokultur aufzwingt. Das muss man irgendwie wieder kompensieren. Und das sind einfach Dinge, das fängt an mit der Bodenbewirtschaftung. Wir haben es im Gespräch, ja, habe ich versucht, manche Aspekte schon anzusprechen. Und das fängt mit dem Pflanzenschutz, geht mit dem Pflanzenschutz weiter. Und es geht natürlich auch dann mit dem Stichwort Weinberg als Biotop, dass man also auch nicht die letzte Ecke mit Reben bepflanzt, sondern da vielleicht auch einfach mal andere Pflanzen oder reinbringt oder Strukturelemente, Steinhaufen, um Lebensräume zu schaffen. Wir haben da jetzt zum Beispiel einen Wiedehopf, machen wir gerade ein Wiedehopf-Ansiedlungsprojekt, wir haben jetzt ganz viele Nistkästen aufgehängt, um Wiedehöpfen, eine Wiederbesiedlung
super, ja. Ja.
anzubieten. Die müssten sich eigentlich so im Weinberg wohlfühlen. Das ist eigentlich genau ihr Lebensraum.
Ja, da kann man gar nicht kreativ genug sein. Ne? Ich habe letztens mit einem Winzer gesprochen, der fängt jetzt sogar an, in den Rebzeilen andere Nutzpflanzen wie Kartoffeln und Ähnliches zu pflanzen, weil er da Synergien sieht. Also dieser Weinberg, so wie er die letzten mehrere hundert Jahre als Monokultur gepflegt wurde, da muss man vielleicht tatsächlich drüber nachdenken. Helmut, vielen Dank bis hierher. Eine letzte Frage.
Gerne.
Was wird aus deinem Weingut? Hast du einen Nachfolger? Hast du Kinder, die das übernehmen? Wie ist da der Plan?
Ja, das sind jetzt ein Thema, das, mit dem ich mich jetzt irgendwann mal beschäftigen muss. Also jetzt ich fange jetzt an, darüber nachzudenken und da laufen auch schon Gespräche. Also das wird sicher weiterhin, auch wenn ich mal kürzer trete, Wobei das mir auch schwerfällt. Also.
Das glaube ich.
Ja. Das wird sicherlich noch sehr lange Wein aus dem Läufner Tal geben.
Fein.
Aber klar, das sind halt schon Dinge, die unsere Region hat bis jetzt noch keinen Vollerwerbsbetrieb. Hat sich einfach jetzt historisch so entwickelt. Das gab es bis jetzt nicht. Aber ich denke, wir konnten zeigen, dass die Region ein Riesenpotenzial hat. Und ich bin fest überzeugt, dass als ein großer Weinbaubetrieb, ein Vollerwerbsbetrieb, hier bei uns eine sehr gute Perspektive hätte. Einmal von der Besonderheit des Weinbaugebiets, von der Qualität und Trauben, die hier wachsen kann, von der Qualität der Weine, die man da draus machen kann. Und das Zweite ist, wir haben jetzt hier, das schränkt natürlich auch die Verbreitung der Weine ein bisschen ein, wir sind hier relativ dicht am Markt. Das heißt, der Großraum Stuttgart, Reutlingen, Ulm, da liegen wir so genau mittendrin. Also der Markt ist bei uns eigentlich auch vor der Haustür. Das wäre eine Riesenchance für einen jungen Menschen, sich da zu entwickeln.
Ja, Helmut, vielen Dank. Du und deine Frau, ihr habt es vorgemacht. Mit Hilfe ja noch des einen oder anderen Nebenerwerbswinzers in der Region mit wunderbaren Weinen.
Und sehr vielen Freunden, die uns dabei helfen.
Ja. Und sehr vielen Freunden. Ich wünsche euch für die nahe Zukunft alles Gute und auch dann für das Projekt vielleicht da mal einen Vollerwerbsbetrieb hinzubekommen, wo du ihr vielleicht die Grundlagen legt. Also noch einmal ganz herzlichen Dank und viele Grüße in die Region Frickenhausen-Linzenhofen.
Herzlichen Dank, lieber Wolfgang, und nochmal vielen Dank, dass du jetzt irgendwo dieses ein bisschen eine Taschenlampe richtest auf diesen weißen Flecken Weinbaugebiet Neufner Tal am Rand der Schwäbischen Alb.
Sehr gerne. Also mach's gut. Auf bald.
Du auch. Dankeschön.
So, ihr Lieben, das war das Interview mit Helmut Dolde, der in Frickenhausen am Rande der Schwäbischen Alb zusammen mit seiner Frau Hedwig mit großartigen Weinen einen Wahnsinnsbeitrag leistet, dass dieses alte und traditionsreiche Weinbaugebiet nicht gänzlich in Vergessenheit gerät. Nächste Woche starte ich mit einer Miniserie rund ums Weinbaugebiet Mosel. Zunächst treffe ich mit Johannes Busch einen jungen Winzer aus einem der traditionsreichsten Biobetriebe, nicht nur der Terrassenmosel, sondern ganz Deutschlands. Dann folgen mit Ernie Losen und J.J. Prüm zwei Ikonen der Mittelmosel. Also, ich freue mich, wenn du wieder dabei bist, wenn in genau einer Woche die nächste Episode von Genuss im Bus an den Start geht und mit Johannes Busch vom Weingut Clemens Busch in Pünderich, ein Vertreter der jungen Moselaner Winzergeneration, hier am Mikrofon sitzt. Bis dahin, hab eine gute Zeit und lass es dir schmecken. Tschüss und auf Wiedersehen.